Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der schönste Salon Europas, dem als Decke zu dienen nur der Himmel würdig ist. So beschrieb Napoleon den Markusplatz in Venedig zu einer Zeit, als es noch keine Kreuzfahrtschiffe gab. Jetzt gibt es Corona und Venedig ist wieder ungestört und schön wie zu Goethes, Napoleons und auch noch zu Byrons Zeiten. Leider können wir das nicht live erleben, aber die Bilder der Journalistin und Schriftstellerin Petra Reschi vermitteln einen guten Eindruck, denn sie lebt seit fast 30 Jahren in der Lagunenstadt und fotografiert das Wasser der Kanäle, das nun klar ist und still. Sie filmt die menschenleeren Gassen und die von Touristen ungestörte Schönheit der Stadt. Guten Morgen, Frau Reschi.
Hallo, guten Morgen.
Auf Ihrer Internetseite gibt es die Rubrik Venedig vorher und nachher. Und da sieht man unter anderem eine Brücke neben dem Dogenpalast vor einem Jahr, beziehungsweise eigentlich sieht man sie nicht, weil sie so überfüllt ist mit Touristen. Und denselben Ort haben Sie in dieser Woche noch einmal fotografiert, wie er still und auch schön da liegt. Genießen Sie im Moment auch die Atmosphäre in Venedig?
Ja, wir genießen das de facto, insofern wir das können. Viele Leute, also die jetzt nicht in Venedig leben, sagen immer, diese Bilder seien gespenstisch. Die Venezianer sehen das ein bisschen anders. Natürlich freut sich hier niemand darüber, dass die Welt ja im Grunde auf still gelegt wurde. Aber die sinnlichen Eindrücke, die man im Moment in Venedig hat, hat zu Lebzeiten wohl noch niemand gehabt. Und selbst in der Zeit von Lord Byron und Goethe lebten hier viel mehr Menschen. Und das ist natürlich irgendwie auch der Grund, weshalb es hier jetzt besonders still ist, weil die Venezianer, insofern sie sowieso aus dem Haus dürfen, sind eben halt nur noch 52.000 und nicht 150.000, wie es noch zu Zeiten von Thomas Mann, zur Zeit der Cholera war. Und das ist auch der Grund dafür. Aber de facto fühlten wir uns eben halt in den letzten Jahrzehnten hier so, dass also Venedig tagtäglich eigentlich vergewaltigt wurde von diesen Menschenmassen, die über die Stadt hinwegrollten. Und wie sie es eben halt versucht habe, auch in den Bildern festzuhalten. Ich habe nur eigentlich selten diese Menschenmassen fotografiert, weil es auch so gruselig immer war. Und man versucht hat in Venedig, also versuchte jeder so dem aus dem Weg zu gehen, aber selbst in den letzten Jahren war es eben halt so, das, was die Venezianer als Tagiare per le Fode bezeichnen, also durch das Futter gleiten, also wenn man eben halt durch die Gassen geht, die Touristen nicht kennen, selbst da war es versperrt. Und dieses jetzt im Moment, dass man seine Schritte wieder hört, dass man Vögel zwitschern hört, diese sinnlichen Erfahrungen, die wir zurzeit machen, wenn wir über das Wasser gucken und wenn ich bei mir in dem Kanal daneben halt diese Spiegelungen fotografiere, das ist einfach eine sinnliche Erfahrung, die wir in den letzten Jahren, also die wir zu Lebzeiten hier eigentlich, konnte die niemand machen, selbst als die Venezianer, die alten Venezianer Kinder waren, lebten hier auch noch viel mehr Menschen. Und so mal so still wie im Moment, so hat man das wohl noch nie erlebt.
Man sieht auf Ihren kleinen Filmchen auch, dass wirklich niemand auf dem Markusplatz ist. Irgendwo ganz hinten läuft mal jemand schnell drüber und die Gassen daneben sind vollkommen leer. Brauchen Sie eine Sondergenehmigung, um sich draußen zu bewegen?
Also jetzt ist ja das, die eigentlich, es waren nur 200 Meter, durfte man sich nur vom Haus entfernen. Also in dieser, halb dieser 200 Meter liegt eben der Markusplatz glücklicherweise für mich. Aber jetzt ist das noch erweitert worden. Dennoch ist es immer so, wenn man sich viel weiter, also viel weiter wäre das für mich, wenn ich mich bis nach Castello oder so von San Marco aus bewegen würde, dann müsste ich eine Sondergenehmigung haben, die ich de facto auch habe, weil ich als Journalistin natürlich eben auch über die Stadtberichte, aber es ist einfach im Moment nicht einfach, sich in Venedig zu bewegen. Und ich würde natürlich im Grunde auch gerne mit dem Boot fahren, aber das irgendwie, weil die Erlasse eben so vom Festland kommen und offenbar niemand da die Lebenswirklichkeit der Venezianer einbezogen hat. Also man darf sich nicht mal mit einem Kanu hier bewegen. Ein Freund von mir hat eine Strafe von 500 Euro gekriegt, ist das irgendwie schwierig, hier sich zu bewegen. Ja, aber grundsätzlich in Italien zurzeit, ja.
Die Quarantäne wurde ja in Venedig erfunden zu Zeiten der Pest. Jetzt wütet wieder eine Pandemie und das öffentliche Leben steht still. Haben Sie die Hoffnung, dass sich diese Corona-Zeit auswirkt auf die Zeit nach dieser Pandemie, sodass man nochmal neu über die Lenkung der Touristenströme nachdenkt?
Natürlich haben wir das In Venedig haben wir das eigentlich alle. Also in Venedig gibt es ja im Verhältnis zu den wenigen Einwohnern unfassbar viele Bürgerinitiativen, die sich alle eben halt um diese Stadt sorgen und um die Lebenswirklichkeit. Denn leider wird Venedig immer eigentlich nur wir sind zwangsvereinigt, das muss man erstmal sagen, mit dem Festland. Venedig wird seit dem Faschismus zusammen regiert mit dem Festland, mit ein paar Dörfern dann oder mittleren Städten eben halt wie Mestre jetzt inzwischen, wo inzwischen natürlich die überwältigende Mehrheit der Kommune Venedigs lebt. Das heißt also, wenn gewählt wird, dann können die 50.000 beziehungsweise einschließlich der Inseln fast über 70.000 Einwohner der Lagune, Bewohner der Lagune nicht über den Bürgermeister bestimmen, sondern der wird eigentlich vom Festland bestimmt. Und da herrscht eine ganz andere Auffassung logischerweise. Man hat eigentlich da eher das Interesse, eben Venedig als Brand zu verkaufen und es nicht als Lebensraum zu betrachten. Und das widerstrebt natürlich irgendwie unserer Realität hier. Demzufolge hoffen wir, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass sich das in irgendeiner Weise auswirken wird. Aber ich habe da meine Befürchtung, dass es danach, dass die meisten eigentlich die großen Interessen, die eben halt in Venedig sind, also von den Multinationalen, von Kreuzfahrtgesellschaften, von Airbnb und so weiter, die lassen sich wenig von den Bedenken der Venezianer leiten. Und da befürchte ich, dass es da wieder anknüpfen soll, was vorher eben gewesen ist. Und dagegen versuchen wir natürlich auch zu kämpfen.
Der Norden Italiens wurde von der Pandemie ja so hart getroffen wie sonst keine Region Europas. Und Italien fühlt sich in der Krise allein gelassen. Zu Beginn hat Deutschland zum Beispiel Materiallieferungen in die Lombardei zurückgehalten. Dann wehrten sich später die Niederlande und wieder Deutschland gegen die Corona-Bonds. Wie schätzen Sie das ein? Spielt diese Krise den Populisten wieder in die Karten und schürt das noch mehr die Europaskepsis in Italien?
Also absolut. Und das dazu gibt es dann auch noch, es gab einen Kommentar in der Welt, wo dann auch noch die Mafia eine Rolle spielte, also dass die Gelder sofort in die Hände der Mafia in Italien gelangen würden, wobei man natürlich unterschlägt, die Präsenz der Mafia in Deutschland auch unterschlägt. Natürlich, selbstverständlich, also im Moment gerade herrscht eben der Eindruck, und der ist ja nicht nur in Italien so, sondern auch in Spanien und zum Teil auch in Frankreich, dass hier diese Schulmeisterei der Deutschen und Niederländer unverändert weitergeht, was in einer Lage bei so vielen Toten, wie es hier in Italien gab und gibt und auch in Spanien, das eben einen ganz anderen Ton eben halt hat, wenn man da auch noch ermahnt wird obendrein und das wieder, also wenn eben halt dieser Schutzschirm beantragt, dieses ESM beantragt werden soll, dann wird ein Land sofort als Pleitekandidat sofort stigmatisiert, und das ist natürlich irgendwie für die Wirtschaft sehr schlecht. Und also im Moment sind die Italiener und ich glaube eigentlich fast ganz Südeuropa extrem europaskeptisch, und das ist wirklich Öl ins Feuer der Populisten, und darüber scheint irgendwie in Deutschland und in den Niederlanden irgendwie wohl kaum jemand wirklich ernsthaft nachzudenken. Und das ist für uns in Italien eigentlich sehr bedauerlich, weil die Italiener eigentlich viel europafreundlicher immer waren als woanders. Und dass einfach diese ganzen Sachen, also die Privatisierung, die Einsparungen, die in Italien praktiziert worden sind, um den Maastrichter Verträgen zu entsprechen, haben sich natürlich vor allen Dingen im Gesundheitswesen niedergeschlagen. Und das ist irgendwie eines der Probleme, die wir jetzt im Moment hier haben.
Während ja die EU zurückhaltend war und eigentlich fast alle Staaten erstmal in ihre nationalen Egoismen zurückgefallen sind, hat aber Russland geholfen. Im letzten Monat schickten sie mehrere olivgrüne Lastwagen Militärlastwagen durchs Land, bestückt mit technischer Ausrüstung und Desinfektionsmitteln. Wurde das durchschaut in Italien als Propagandaaktion oder vor allem begrüßt? Oder weckte das vielleicht auch sehr beklemmende Erinnerungen an die Zeit während des Zweiten Weltkrieges?
Na, die Italiener sind schon ziemlich realistisch. Also sie wissen natürlich auch, dass das immer dem Land nützen soll, die diese Geschenke dann eben halt macht. Aber man hätte sich eben halt mehr Solidarität von Europa gewünscht und nicht darauf angewiesen zu sein, dass die Russen oder die Chinesen hier helfen. Oder waren ja sogar kubanische Ärzte. Also man hätte sich gewünscht, dass diese spontanen Gesten der Solidarität viel mehr von Europa gekommen wären. Also eigentlich von Deutschland und von den Niederlanden. Und es wird immer wieder aufgeführt, dass Deutschland ja nun auch geholfen hat, was auch wahr ist. Aber insgesamt spielt sich also in Italien nach wie vor diese Haltung nieder, dass eben halt sie zum Sparen angemahnt werden von Deutschland und von Holland. Und das ist extrem negativ in Italien angekommen.
Mit diesen Einschätzungen verabschiede ich mich von der Journalistin und Schriftstellerin Petra Reschi. Sie lebt seit über 30 Jahren in Venedig. Nee, seit knapp 30 Jahren in Venedig. Und auf ihrem Blog kann man ganz schön sehen, wie es im Moment dort aussieht. Vielen Dank dafür.